Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind heute in Hamburg auf der OMR und vor mir sitzt Lea Drusio. Sie ist Marketing Director bei Nespresso. Hallo Lea.
Hallo, freut mich.
Welche Rolle spielt die OMR für dich?
Die OMR spielt für uns eine ganz besondere Rolle. Wir sind Family Partner bei der OMR, zweites Jahr jetzt auch in diesem Umfang dabei. Ich habe natürlich persönlich eine lange Geschichte mit der OMR als Marketingmensch. Ja, also war vor vielen Jahren das erste Mal hier und finde krass, wie sich das hier entwickelt hat. Aber für uns als Marke ist das wirklich eine Plattform geworden, um ja, also auf vielen Ebenen Leute zusammenzubringen. Also Kaffee ist ja so ein verbindendes Element, aber du hast hier halt alles. Ne? Du hast Endkunden, Konsumenten, du hast B2B-Kontakte, was für uns super wichtig ist. Du hast so dieses Thema Thought Leadership als Innovationstreiber, wo einfach sehr viel passiert. Und da wollen wir halt sein, weil wir als Marke ja auch immer im Puls der Zeit so sein wollen.
Und das heißt Branding oder das heißt auch konkret irgendwie an Gespräche führen, wie geht ihr da vor? Also gerade im B2B-Bereich.
Ja, genau. Also wir haben Branding natürlich hier eine Riesenpräsenz auf dem ganzen Gelände und auch auf den ganzen Zeitevents. Aber wir haben vor allen Dingen auch wirklich die Möglichkeit, hier Beziehungen zu knüpfen zu B2B-Partnern, zu B2B-Kunden. Wir starten ja auch alle B2B-Aussteller hier aus, haben aber auch viele, die schon Kunde sind, die wir dann hier nochmal wieder stärken, wo wir gemeinsam auch was auf die Beine stellen. Wir haben hier in Hamburg während der OMR extrem viele Side-Events in der Gastronomie. Wir arbeiten ja auch sehr eng mit der Gastronomie zusammen. Also das ist für uns wirklich eine super Gelegenheit, einfach erstens die Beziehung zu stärken, aber auch neue Kunden natürlich anzusprechen, was im ganzen B2B-Bereich gerade so passiert.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Über Marketing, weil es ist eine Marketing-Fachkonferenz und nur Marketer sind da dran, drin und über die Marketingabteilungen der Unternehmen kriegt ihr dann Kontakte in die Unternehmen oder
wie? Also man muss sagen, die OMR ist ja, man denkt immer, das ist so marketinglastig, aber wenn du dir anguckst, wer die OMR besucht und auch die ganzen Side-Events, da hast du sehr viel, ich sag mal, Entscheider. Und die Entscheider sind am Ende die für uns auch wichtig sind, weil mit denen führen wir ja die Gespräche. Ne? Also sei es jetzt Markenpartnerschaften zu machen, sei es um wirklich B2B-Geschäft anzukurbeln. Und das merkst du, dass das mittlerweile halt nicht mehr nur die Marketing-Bubble ist bei der OMR, sondern wirklich extrem viele Entscheider auf C-Level, die halt für uns dann eine Rolle spielen. Also das ist schon sehr gewandelt. Also es ist mehr so ein, ich glaube, es ist nicht mehr so, ich würde auch nicht mehr sagen, ich finde Online-Marketing ist es schon gar nicht, Marketing auch nicht mehr unbedingt, es ist wirklich so ein Business-Festival für uns geworden, also vom Scope.
Cool. Und für dich persönlich, die OMR als Besucherin?
Also ich muss sagen, dass die OMR persönlich für mich fast noch entspannter war, als ich nur Besucherin war.
Ja, logisch. Jetzt musst du arbeiten.
Jetzt ist es natürlich auch sehr viel so zwischendurch, ne, was man so hat. Aber nein, es macht Spaß. Also ich war letztes Jahr, hatte ich die Freude, auf der größeren Bühne zu sein. Ich gebe gleich noch eine Masterclass. Also wir machen ja auch immer Inhalte, die wir bespielen hier zusammen mit der OMR. Morgen haben wir unseren globalen CMO hier. Also das ist natürlich dann auch immer noch mal eine Möglichkeit, auch international Nespresso auf die Bühne zu bringen. Das ist mit viel Arbeit verbunden, muss man ehrlich sagen, aber es macht auch sehr viel Spaß. Also.
Und was bringt ihr dann an Inhalten?
Also wir sprechen sehr viel, also im Moment ist ja hier, glaube ich, hier, ne, war letztes Jahr auch schon, alle sprechen über KI, alle sprechen über die großen Trends. Wir sind bei Nespresso tatsächlich, wir sprechen immer sehr viel über Brandbuilding und Marke, weil das ist das, was Nespresso ausmacht, was uns ja am Ende auch differenziert in dem Segment Kaffee. Ja, ist ein Alltagsprodukt, aber Nespresso ist eben nicht alltäglich. Und wie baue ich eine Marke auf? Wie arbeite ich mit Celebrities? Also das, was wirklich Nespresso auch ausmacht als Marke. Wie repositionieren wir die Marke gerade? Wir haben jetzt die Marke ein bisschen neu aufgestellt dieses Jahr, darüber zu sprechen, wie macht man das eigentlich nach 40 Jahren? Ja, sich immer wieder neu auch zu erfinden, relevant zu bleiben, kulturell relevant zu bleiben. Darüber sprechen wir in diesem Jahr ganz besonders, ja.
Und dieser Bereich Marke und Branding ist ja ein Thema, das immer mehr am Kommen ist. Wir hatten ja jetzt 20 Jahre Online-Marketing, Performance-Marketing, Performance-Marketing und jetzt gewinnt das ja an Bedeutung. Spürt ihr das auch?
Ja, das spüren wir. Wir sind ja da so ein bisschen zweigeteilt, weil wir eine D2C-Marke sind. Wir sind ja schon immer auch eine E-Commerce-Marke gewesen. Aber ich glaube, Performance-Marketing wird immer mehr zu Commodity, weil einfach immer mehr auch automatisiert wird. Ja, merke ich auch, wenn du guckst, was brauchst du eigentlich noch für Profile im Marketing, ja, mit deinen Teams. Aber das Thema Branding ist halt ein Thema, wo du dich wirklich differenzieren kannst, wo du diese Begehrlichkeit schaffen kannst. Und auch da merke ich, dass immer mehr Marken, die eigentlich eher so aus dem D2C-Performance-Gedanken kamen und Hauptsache ich bin, ne, ich kaufe effizient ein, dass sie jetzt wieder mehr auch gucken, okay, wie kaufe ich die noch effektiv ein, wie schaffe ich auch eine Marke, die dann auch entsprechend vielleicht in der Positionierung diesen Premium-Gedanken aufgreifen kann. Und das ist für uns ganz wichtig. Und ich glaube, das war bei uns nie weg, aber das ist bei uns wieder, glaube ich, jetzt stärker in der Wahrnehmung da, weil Nespresso halt so eine dieser ikonischen Marken ist, die das ja wirklich geschafft hat, dass jeder Nespresso nicht nur kennt, sondern auch weiß, wofür steht Nespresso.
Okay. Und was sind da im Moment aktuell die Herausforderungen? Weil du sagst, also jeder weiß, wofür Nespresso steht. Wir haben ja jetzt auch den Begriff Purpose, also warum sind wir eigentlich und wie sind wir? Was ist da bei euch so der Trend?
Also ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist, dass du dich halt als Marke nicht verwässerst. Das ist, glaube ich, die große Gefahr, auch im Zuge von Social Media. Ich glaube, wir überlegen immer sehr gut, mit wem arbeiten wir auch zusammen, was Creator angeht, was Celebrities angeht, weil alle im Prinzip schon hinter den Gedanken stehen müssen und sollen, dass Nespresso eben für diese Premium-Positionierung, hohe Qualität beim Kaffee, aber eben auch dieses Erlebnis, diese Vielfalt, dass sie das verstehen und nicht einfach denken, okay, heute mache ich Kaffee, morgen mache ich Matcha und übermorgen Cola, ne, sondern da irgendwie so eine gewisse Identifizierung mit der Marke da ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die du heute hast, dadurch, dass halt eben quasi ja jeder Content produzieren kann, dass es austauschbar wird und da in der Positionierung zu bleiben und sich eben nicht von den Trends nach links oder rechts ziehen zu lassen. Das ist das, was für uns ganz wichtig ist und was ich sehr schwierig finde, weil tatsächlich, ne, es kommen nicht nur neue Kanäle dazu, ein Kanalmix, sondern eben auch diese Content-Ebene, die immer austauscht. Und ich finde auch gerade mit KI immer austauschbarer wird, wo du wirklich dann denkst, okay, jetzt kommt der Fünfte, der mir sein Milchschaumrezept irgendwie ganz schnell toll in Social zeigt. Wie machst du das so, dass du immer noch diese Wiedererkennung schaffst? Das ist aber nur Nespresso, die das so bringt. Ne? Und ich glaube, da spielt ehrlicherweise die Offline-Welt eine ganz wichtige Rolle für uns und die Offline-Touchpoints, die wir als Marke auch haben. Und OMR ist eine Möglichkeit zum Beispiel, das auch nochmal greifbar zu machen. Unsere Boutiquen sind eine Möglichkeit, das greifbar zu machen. Andere Partner-Events, also dass man wirklich auch sagt, okay, man will es auch erleben, nicht nur sehen.
Mhm. Wie wichtig für euch Testimonials sind, darüber müssen wir nicht lange reden, aber dann wäre der nächste Schritt die großen Influencer, aber meine Frage geht jetzt in Richtung allgemein Influencer-Marketing, auch bei euch auf dem steigenden, aufsteigend und in Richtung Micro-Influencer dann, was ist da die Entwicklung bei euch?
Also was wir da sehen, ist, dass wir denken so in drei Ebenen von Influencern. Ne? Genau, Micro-Influencer, das sind so unsere Kunden, die uns eigentlich schon lieben und auch Content-Creator sind, wo halt sehr viel Hype darum ist, immer die neueste Limited Edition zu bekommen. Ne? Da funktioniert es für uns im Prinzip so, dass wir schon sagen, okay, da reicht es im Prinzip, den frühen Zugang und den Zugang zum Produkt zu geben. Und dann inszenieren sie das für uns, was ich toll finde, weil ich finde, das bringt eine sehr, da ist wirkliche Markenliebe dahinter, ja, bei diesem Micro-Influencer, bei der Micro-Influencer-Ebene. Und dann haben wir bei den Content-Creatern, die jetzt nicht die globalen Celebrities, wie jetzt ein George Clooney oder eine Dua Lipa sind, sondern diese, ne, ich sag jetzt mal in Deutschland, die Content-Creator-Bubble, in der wir uns bewegen. Und da ist ein Learning für uns schon, dass wir sehr viel ausprobiert haben, aber deutlich fokussierter wieder geworden sind. Ja, also wir arbeiten lieber langfristig mit Content Creatern zusammen und haben da eine echte Partnerschaft und nicht, wir machen jetzt mal hier eine Kampagne, da eine Kampagne, weil ich glaube einfach, dass das nicht glaubwürdig ist und das auch nicht funktioniert für die Marke. Also da haben wir so eine Influencer Squad, nennen wir das, wo wir sagen, okay, die sind immer wie diesen Teil der Nespresso-Familie und die kommen zu den Events, die kriegen die Produkte, die haben die Maschinen bei sich zu Hause, die verstehen das Produkt, die können dir was dazu erzählen, was zur Marke ist, die passen auch zur Marke von der Positionierung, von der Zielgruppe her und dann bespielen wir die im Prinzip langfristig, ne, oder arbeiten langfristig mit denen zusammen.
Und du hast gerade gesagt, bei den Micro-Influencern sind das dann Menschen, die einfach die Marke lieben und überzeugt sind davon. Aber ist nicht jeder Micro-Influencer irgendwann da auch die Unschuld raus und dieser Person ist durchaus bewusst, ich bin Influencer. Also fängt das nicht schon heute mit kleinen Kindern an, die schon davon träumen, Influencer zu werden und irgendwo dann auch so ein bisschen semi-professionell tun oder was ist echt, was ist nicht echt? Also ja, Authentizität. Ist das ein Problem?
Ja, das ist ein Problem. Ich finde auch tatsächlich, dass wenn man sich, wobei ich finde, es legt sich gerade wieder so ein bisschen, aber Ich finde schon, dass wir als Marken auch genau gucken müssen, weil die Ansprüche, die teilweise gerade Influencer, auch kleine Influencer oder Micro-Influencer dann stellen, ja, sind schon hoch, ja, für den Scope. Und ich glaube, da muss man einfach relativ offen das Gespräch führen. Was kannst du, ne? Was stellst du dir vor? Was stellen wir uns vor? Wie sieht es langfristig vielleicht? Man kann ja auch zusammen wachsen. Aber es ist schon ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, da, also wir haben natürlich auch eine sehr begehrliche Marke im Sinne von, was wir teilweise auch bieten können, auch ne, Zugang zu internationalen Events oder eben Plattformen. Da sind wir sehr ausgewählt, weil ich glaube, dass das da eben wichtig ist, dass es nicht so ein Mitnahmeeffekt passiert dann. Ne? Weil dann wirst du eben auch wieder das Problem haben, dass es Söldner sind und die dann nicht so richtig hinter, dann nehme ich lieber, genau, die wirklich hinter der Marke stehen und wo ich auch langfristig eine Perspektive sehe und lass vielleicht dann drei aus, die gerade gehypt werden, aber die halt potenziell kein, wo ich nicht lange glücklich werde. Ne? Also das, ich glaube, was man bei Nespresso lernt, ist, dass man auch häufiger mal Nein sagt. Das ist so mein großes Gelernte, ja.
So, und jetzt eine Frage. Ihr müsst das ja dann bei ganz, ganz vielen Menschen irgendwie bewerten und niemand kann das besser als ein Mensch. Aber wir haben heute auch KI-Tools, die uns zumindest assistieren können. Das heißt, meine Frage ganz konkret, bei diesen vielen, vielen Influencern, die ihr bewerten müsst, die ihr, wo euch ein Bild machen müsst, wo ihr Trends erkennen müsst, sind die uns immer noch so treu oder missbrauchen die uns oder machen die Dinge, die wir nicht wollen? Wie weit setzt ihr dabei schon auf KI-Tools?
Also wir sind ja Teil eines global agierenden Konzerns und wir haben eine Lösung, die wir für Influencer-Marketing nutzen, wo auch wirklich jeder Influencer, ne, also eine Plattform, wo wir screenen und dann auch die Kriterien erfüllt sein müssen. Wenn ein Influencer oder ein Mikroinfluencer oder ein großer Influencer ablehnt, das über diese Plattform im Prinzip zu tun und die Daten offen zu legen, dann arbeiten wir auch nicht mehr mit denen zusammen. Also da sind wir relativ strikt, was das angeht, aber das ist, glaube ich, getrieben dadurch, dass wir einfach ein sehr großes Unternehmen sind und so gewisse Vorgaben dann auch einhalten
müssen. So, das heißt, ihr habt eine Plattform, auf der alle Interaktionen gebündelt sind und aus den Interaktionen sowohl quantitativ als auch qualitativ könnt ihr Analysen fahren und ja. Weißt du irgendwas darüber, wie weit ihr dann auf, zum Teil ist das auch Machine Learning und wird schon lange praktiziert, schon vor Generative AI, aber heute haben wir durch Generative AI erweiterte Analysemöglichkeiten, wie ihr da, was ihr da so einsetzt an Analysen.
Also ich glaube, so wie ich es verstehe bei diesem Tool, ist es so, dass der erste, sagen wir so, Sense-Check, Quality-Check ist KI getrieben und danach sitzt aber tatsächlich immer noch mal
muss, natürlich, Mensch, natürlich.
Der das ging.
Aber die beiden können ganz gut. Ja. Also der Mensch, ja, genau, und die Maschine, die lernen voneinander.
Ja, genau.
Die lernen voneinander, lernen von ihren Fehlern und da habt ihr dann Systeme im Einsatz.
Ja, genau. Wir haben ein Team, was sich um das ganze Thema Influencer kümmert. Wir haben auch natürlich externe Partner, die uns da unterstützen. Also das ist relativ, ich sag mal, standardisiert, was so der Qualitätsanspruch auch angeht, weil wir eben auch beispielsweise für das Thema KI-generierte Inhalte sehr klare Vorstellungen haben, was wir als Marke zulassen würden und was nicht. Was natürlich dann immer auch nochmal eine Ebene hat von Urheberrecht und Co. Ne? Aber da sind wir sehr, ich würde mal sagen, auf der etwas vorsichtigeren Seite, weil ich glaube, man kann sich da auch schnell verbrennen, wenn man dann einfach, ne, alles einmal ausprobiert. So sind wir eher nicht.
Das ist mal eine ganz wilde Frage, die mir gerade so kommt. Also TikTok ist ein großes Portal, das seinen Creatern ja enorme Tools bereitstellt, wo es richtig Spaß macht. Jetzt könnt ihr einerseits sagen, okay, TikTok hat das ja und bietet das ja und wir liefern noch ein bisschen Content dazu. Ihr könntet aber auch so weit in der Strategie sein von der Größenordnung, die ihr habt, dass ihr sagt, wir haben auch eigene tolle Tools, wo unsere Creator begeistert sind, was wir da an ihnen helfen, Content zu erstellen, der toll aussieht.
Nee, tatsächlich das nicht.
Ja. Okay.
Also da, wir haben, also ich glaube, da ist der Vorteil tatsächlich, dass wir mit sowohl mit TikTok als auch mit Meta eine sehr enge strategische Partnerschaft haben als Unternehmen.
Und sagt, eure Kernkompetenz sind diese, genau, Tools und wir liefern den, ja, Content dazu.
Ja, genau. Und dann haben wir gemeinsam auch teilweise so Businesspläne mit den Plattformen, wo wir dann einfach auch definieren, okay, was brauchen wir von euch, wo entwickelt es sich hin, was können wir vielleicht für Piloten auch umsetzen, welchen Creator bringen wir für. Manchmal ist es ja auch so, dass die Plattform uns Creator bringen, die sagen, okay, der würde wahnsinnig gerne mit der Marke arbeiten, lass uns gemeinsam gucken, was wir vielleicht ausprobieren können. Also das ist ein sehr sehr gute Beziehung, die wir da haben. Und ich glaube, da macht es, wie du sagst, Sinn, die Kernkompetenz eben zu nutzen, ne? Die schon da sind, anstatt jetzt Ressourcen aufzubringen, um selber Lösungen zu haben.
Aber ich kriege von euch irgendwelche Content-Schnipsel oder irgendwas, um mir das Leben zu erleichtern? Oder produziere ich alles selber?
Also wir tatsächlich produzieren unsere Creator selber.
Okay, also ihr liefert das Material, ich mache die Filme draus und mache den Content da draus.
Ja, genau. Du kriegst Background-Informationen, du kriegst ab und zu mal auch ein Briefing. Auch da versuchen wir im Prinzip zwar zu briefen, aber nicht zu eng zu sein, weil ich glaube, das ist ja auch das Schöne an einem Creator, dass er seine Kreativität einbringt und ich ihm nicht genau sage, bitte filme das genau so. Ne? Aber da gibt's natürlich so Leitplanken, die wir als Marke, auf die wir Wert legen.
So, und dann habe ich ein Video gedreht, wo ich jetzt ganz begeistert bin oder ein Bild gemacht. Und das stelle ich jetzt online oder gibt es da irgendeinen Prüfprozess, dass ihr sagt, wir haben einen automatisierten Prüfprozess in Echtzeit, der sagt, ja, durchgewunken grünes Licht.
Also es kommt drauf an, wenn du bei den Mikroinfluencern bist oder bei diesem weitergehenden Kreis, wir machen ja auch ganz viele Leute, die einfach die Marke lieben, Content oder die wir zwar ausstatten, aber wo wir jetzt keine, weiß ich nicht, eine größere Beziehung, Kampagnenverpflichtung dahinter haben, dann geht das im Prinzip live, ja, weil da ist im Prinzip einfach Content, der passiert. Wenn ich natürlich im Rahmen einer Kampagne oder einer größeren, ne, da was habe, dann gucken wir schon auch einmal drauf, weil das ja am Ende des Tages auch genauso wie wenn du mit einer Werbeagentur arbeitest, mit einem Creator mittlerweile auch so ist. Die produzieren viel, haben Ideen, die wollen sich, ne, auch mal so ein bisschen Sparring. Und da gibt's schon nochmal den Check dann, ne, glaube ich, wie bei den meisten Marken, ne, wenn man so eine.
Genau, da haben wir auf jeden Fall einen Check. Und bei den Social Media Posts, es ist ja prozesstechnisch auch gar nicht möglich, da jetzt nochmal großen Prüfprozess einzubauen. Das heißt also, ich poste das Ganze, ihr könnt aber nach retrospektiv alle meine Posts analysieren und könnt sagen, Thorsten, du machst einen tollen Job, das ist voll brandkonform oder da sind Dinge, pass mal das nächste Mal ein bisschen auf, dass du hier nicht ausrutschst und in eine Richtung kommst.
Ja, wenn man nochmal ein bisschen vielleicht Kontext oder nochmal mehr.
Also ich krieg Feedback von euch.
Ja, also nicht jeder, ne, also jetzt nicht, bevor ich jetzt hier verspreche, nicht jeder Mikroinfluencer, der was postet, kriegt Feedback von uns, ne, aber wenn mit uns zusammenarbeitest, ja, dann.
Das meine ich. Und das ist dann wahrscheinlich auch mit KI-Unterstützung, weil anders kann man das gar nicht stemmen.
Ja, also gescreent, ja, das Feedback ist immer noch ein Mensch.
Ja gut, Empathie brauchst du auch. Aber das wird, glaube ich, in Zukunft eine große Herausforderung. Was kann ich automatisieren durch KI? Wo fühlen sich die Menschen erniedrigt? Einfach, das ist Killam, was überall habe ich nur noch Roboter, die mit mir reden. Und wo brauche ich Menschen, um eben dieses
Persönliche... Ja, das Gleiche auch beim, ne? Also wir legen beispielsweise, wir haben ja sehr viel Kundenservice, weil Nespresso auch von natürlich eine Marke ist, die vom Service lebt und vom Servicegedanke. Und da ist natürlich auch schon... Da gibt's Prozesse, wo KI total Sinn macht, weil wenn ich im Prinzip nur sage, okay, meine Bestellung ist sicher oder ne, dann ist KI eine Erleichterung auch für unsere Teams, um zu sagen, okay, dieses First Level Entry wird nur noch von der KI bearbeitet und danach ist der Mensch aber immer noch völlig da, ne? Und ich glaube, da gilt es eben auszutarieren, genau wie du sagst, ne? Wann kippt es oder eine Kundenumzug, aber wir messen beispielsweise auch Kundenzufriedenheit ja ganz extrem und würden dann auch gucken, wann überspannen wir den Bogen und wenn das einen negativen Einfluss haben soll, dann gehst du wieder zurück zu einem, ne? Also wo machst du den Cut zwischen Mensch und KI? Ich glaube, da ist wichtig, da nah dran zu bleiben und nicht einfach zu denken, super, ich habe es automatisiert und ja, nach mir die Sinnflut, sondern wirklich auch zu sehen, wie wirkt sich das auf die Zufriedenheit, auf die Markenwahrnehmung vielleicht sogar aus, ne? Mit so einer D2C-Marke wie bei uns jetzt.
Und sowas messt ihr auch systematisch. Das heißt also einerseits KI-Einsatz im Callcenter und der Callcenter-Bereich ist nicht unbedingt bekannt für seine Innovationsfreude. Das heißt also, da ist noch viel Luft nach oben mit automatischen Telefonstimmen, die empathisch sind, die sich auf mich einstellen und so weiter. Also First Level kann man da ganz, ganz viel machen. Und da messt ihr aber durchaus, was hat das auf die Markenwahrnehmung für eine Auswirkung?
Ja, genau.
Das ist ein super wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist vielen Unternehmen noch gar nicht bewusst, wie viel Marker sie kaputt machen, indem ich einmal dort anrufe und sage, never again.
Ja, und ich glaube, das ist für uns, weil das ein Teil unserer Natur ist, ne? Weil Nespresso hat natürlich einen hohen Premium-Anspruch und das ist dasselbe, wie wenn du bei uns in unsere Boutique, weil das ist der Kundenservice auch ein anderer, als wenn du mal eben im Supermarkt einen Kaffee kaufen willst, ne? Oder im Elektronikfachhandel deine Maschine, weil da einfach dieser Gedanke von Hospitality, von Kundenservice verankert ist in der Marke, um eben zu sagen, okay, deswegen ist es auch Premium, deswegen ist es auch nicht einfach eine weitere Kaffeemarke. Und das zieht sich aber eben durch bis zum Customer Service. Und ich glaube, dass du da wahnsinnig viel kaputt machst, wenn du ein Markenversprechen gibst und dann im Moment, wo es drauf ankommt, nicht lieferst. Ne? Deswegen ist das für uns ganz, ganz wichtig, dieses Thema Kundenzufriedenheit. Und dann sind wir sehr da dran. Ne? Also sobald wir merken, auch im Handel natürlich oder auch im Retail, sobald wir merken, ja, okay, ne, so, kann ja auch sein, dass wir irgendwann drüber nachdenken, okay, wo nimmt man vielleicht, wie setzt man Teams anders auf, ne, von den Kompetenzen, von der Anzahl und so weiter. Auch da gucken wir, weil das hat einen Einfluss natürlich, ne. Wenn du länger warten musst, bist du schon genau, also das sind Sachen, die wir einfach austarieren wollen, ne, ja.
Das hast du gerade Retail genannt und jetzt kommt mir gerade Retail Media, auch eins von den Buzzwords, die im Moment am Kommen sind. Welche Rolle spielt bei euch Retail Media? Also in über verschiedene Kanäle in den Handel reinzukommen und auch Sichtbarkeit zu gewinnen.
Spielt für uns vor allen Dingen für das Thema Kaffeemaschinen eine große Rolle. Ja, und da sind wir, glaube ich, seit vielen Jahren sehr, sehr gut aufgestellt, was das Thema Retail Media angeht, bei allen, sag ich mal, Plattformen, wo die Maschinen verkauft werden, von Amazon über Mediamarkt, eBay und Co. Ne? Und da spielt das eine große Rolle. Wo wir schon auch natürlich im Retail Media und in Sichtbarkeit im Retail-Umfeld investieren. Weil auch da hast du natürlich die Gefahr in einem Markt, der sehr breit aufgestellt ist, dass du deine Sichtbarkeit sicherstellen musst. Und zwar bei uns nicht nur über den Kaffee. Das ist ein anderes Spiel, weil der Kaffee, den vertreiben ja nur wir. Das heißt, du musst dann schon zu Nespresso kommen, um wirklich einen Nespresso-Kaffee zu bekommen. Bei der Maschine ist es nicht so. Aber wir wollen natürlich die Wahrnehmung stärken, nicht nur in unseren eigenen Kanälen, wo wir mit der Maschine verkaufen, sondern eben auch bei den Retail-Partnern. Und da, ja, da sind auf jeden Fall Investments da und auch immer wieder der Ansatz zu sagen, okay, was können wir noch besser machen? Wie kann man da die Bühne, die man da hat, die ja nicht immer ganz so groß ist, teilweise noch besser nutzen? Und auch, wie kann man effizient, sage ich mal, einkaufen, wenn es ums Thema Neukunden oder Ähnliches geht? Ne?
So, ein Retail-Media ist ja nicht nur Online-Medien, sondern zunehmend auch Offline-Medien. Das heißt, es gibt immer mehr Screens und es gibt Digital Out of Home und es gibt, keine Ahnung, passt Kaffee in ein Fitnesscenter eigentlich rein?
Ja, passt sehr gut rein, tatsächlich. Ja. Wirklich? Da sind wir wieder beim B2B-Gedanken. Ja, doch, tatsächlich. Also auch da natürlich beim Fitnesscenter weniger als über Werbung und dann tatsächlich über die Maschinenlösung und die Rezepte, die wir darüber anbieten, weil das Thema Kaffee ja immer funktionaler auch wird. Also du machst ja nicht mehr nur den schwarzen Kaffee, sondern du machst deinen Proteinkaffee oder deinen...
Was mache ich? Warte mal. Was? Proteinkaffee? Nein.
Okay. Oder mit Vitaminen. Ja,
das
oder
passt
so
natürlich wie die Faust aufs Auge. Das also heißt, du bedient alle Märkte.
Ja, das bedienen wir auch, genau. Und sind auch mit einigen Fitnessstudios schon verpartnert, die das dann ihren Kunden wiederum anbieten, als quasi anstatt der Proteinshake oder der Smoothie, ist es dann eben das Kaffeerezept mit Benefits. Ja, das ist auch.
Okay. Und ansonsten im Handel die immer mehr um sich greifenden Screens.
Das auch auf jeden Fall.
Also Lebensmittel.
Weil wir ja nicht den Kaffee nur, also den vertreiben wir ja nicht über den Lebensmittelhandel, sondern nur bei uns. Das heißt, der LEH ist für Nespresso nicht attraktiv in dem Sinne, weil wir im Regal dann nicht zu finden sind beim LEH.
Ja.
Das sind ja dann, wenn kompatible Kapseln oder zum Beispiel von, gibt's auch Starbucks, was ja zu Nestle gehört, aber das ist nicht unser Nespresso-Markenkern oder Markenkerngeschäft. Unseren Nespresso-Kaffee, also der eigentliche Nespresso-Kaffee, den kannst du nur bei Nespresso kaufen, also online oder in den Boutiquen und deswegen ist der LEH da nicht relevant.
Aber du erwischst mich in dem Moment, wo ich meinen Kaffee hole und könntest mich abholen.
Das stimmt, aber wie hoch ist die Chance, dass du gerade sagst, jetzt nehme ich nicht den da hier am Regal, sondern geh nochmal raus. Also da zieht sich gar nicht vor.
Das heißt,
Out of Home super. Ne? Out of Home beispielsweise ist ein super Hebel für uns, weil wir dadurch, dass wir die Boutiquen in den Städten haben, natürlich auch dann da nochmal die Sichtbarkeit für die Boutiquen oder allgemein für die Marke. Aber ja, das im LEH ist es mir persönlich schon zu spät, dich zu kriegen.
Gehen wir mal zurück zu den Kunden, die ihr schon habt und das Thema Kundenbindung, CRM. Mhm. Wie weit spielt das bei einem Unternehmen wie euch auch eine Rolle? Oder nimmt es zu oder nimmt es ab? Oder wie sieht das aus?
Also es spielt eine riesige Rolle, dadurch, dass wir eben ein E-Com-Unternehmen, also wir machen den Großteil des Umsatzes ja in E-Com, haben sehr ausgeklügeltes, würde ich sagen, CRM schon immer gehabt als Marke, früher ganz in den Anfängen natürlich noch über Post, mittlerweile sehr stark über E-Mail-CRM getrieben. Das wird immer differenzierter, weil wir natürlich immer besser segmentieren können. Ja, in der Anzahl an Kunden, die wir haben, macht das auch Sinn, weil wir einfach alles über unsere Kunden wissen, Präferenzen und das dann entsprechend auch bespielen. Also das machen wir sehr, ich würde sagen, sehr fortgeschritten und auch sehr personalisiert in der Angebotsstruktur, in der, wie häufig bespiele ich jemanden, womit, ne, also was ist relevant für den. Das, ja, da sind wir, glaube ich, relativ.
Verrat mir mal einzelne Segmente. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, wo du sagst, das haben wir oder das haben wir. Muss jetzt nicht quantitativ sein, kann auch gerne so, ja, was sind Schräge? Also irgendwie die Leute, die ihren Proteinkaffee trinken, das ist ja schon eine ganz besondere Motivation.
Genau,
also
du hast natürlich, du kannst segmentieren anhand dessen, was für einen, ne, also wie ist der Mix dessen deines Warenkorbs. Danach kann ich ja sehen, okay, du trinkst immer, weiß ich nicht, am liebsten italienischen Espresso, ja, und wenn ich dann im Prinzip eine Aktivierung auf italienischen Espresso habe, dann kommst du in mein Segment, wo ich weiß, okay, das ist für dich auf jeden Fall ein relevanter Hebel, dass ich dich vielleicht nochmal zu einem nächsten Kauf kriege oder früher zum nächsten Kauf kriege. Wenn ich jetzt weiß, du trinkst Functional Coffee oder du, ne, wir haben ja auch mehrere Systeme bei Nespresso, wir tun Original, also das sind auch Segmente, was natürlich keinen Sinn machen würde, wenn ich dir das Falsche ausspiele. Also über so dieses ganze Thema der Mix des Portfolios, das du kaufst, sagt sehr viel über dich aus und damit können wir natürlich schön spielen in CRM. Ne? Also das ist sicherlich das eine und das andere ist, machen, glaube ich, die in jedem CRM eine Rolle spielen, wie Frequenz, Höhe des Warenkorbs und so weiter, ob man die Thresholds natürlich personalisieren kann, solche Sachen.
Und jetzt nochmal eine Frage zu KI, weil in dem Bereich wird natürlich in Richtung Personalisierung einiges gemacht. Wo steht ihr da? Was habt ihr da noch vor, durch KI gestützt die Personalisierung zu verbessern?
Ja, genau. Das ist bei uns eine globale, also ich würde sagen, eine globale Roadmap, wie wir eben dieses ganze Thema MarTech, ne, und noch personalisierter, noch mehr die Trigger auch zu setzen, ausbauen. Das ist, ich würde mal sagen, das ist so der Prozess, den es geht, ne? Also mit den zunehmenden Möglichkeiten machen wir mehr. Ich glaube, auch da muss man dann immer gucken, irgendwann ist der Grenzwert abnehmend, ne? Also wo ist so diese Cut-off von wie viel segmentiere ich noch? Weil man dann manchmal ja erstaunlicherweise doch feststellt, man kann es auch übersegmentieren, ne? Also das ist ein bisschen wie beim Online-Marketing, ne? Du kannst auch zu viel Targeting drauf kippen, dann ist es auch nicht gut. Also es ist, glaube ich, immer so dieser Grenzwert, den man im Auge behalten muss. Ne?
Okay. Und habt ihr schon so wirklich einzelne E-Mails, wo dann irgendwas getriggert wird aus irgendwelchen Events?
Ja, das machen wir.
Wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist eine E-Mail nur für mich.
Ja, also genau, natürlich für dich und jeder, der sich auch so verhalten hat, aber ja.
Ja, klar, natürlich. Aber es geht ja um das Gefühl, was ich
bekomme. Nee, genau, das haben wir.
Und was sind Ereignisse, konkrete Ereignisse, an denen ihr sowas festmachen könnt? Also Warenkorb irgendwo ist klar.
Genau, Warenkorb oder auch zum Beispiel, wir haben manchmal auch Sachen, wo wir sagen, okay, das Produkt ist jetzt zum Beispiel noch nicht verfügbar, aber ne, wir wissen, dass sich das schon mal interessiert hat. Ja. Das heißt, sobald es dann verfügbar ist, können wir dich triggern und so, solche Sachen. Ne? Also das kann man, glaube ich, relativ, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das total außer der Norm ist, aber wir nutzen quasi die Möglichkeit, die wir haben, diese Triggerpunkte eben zu setzen, um die Leute quasi in diesem Ökosystem zu behalten.
Fällt dir noch irgendeine Frage ein, die ich dir gestellt kann? Ich glaube, jetzt habe ich alles einmal durch.
Alles einmal durchgefragt. Nee.
Dann bedanke ich mich. Lea, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine wirklich sehr kompetenten Antworten zu so unterschiedlichen Themen. Ich habe halt überall mal probiert es hat immer funktioniert. Ja. Perfekt. Ihr macht das gut. Also ich freue mich.
Ja, cool. Vielen Dank für die Zeit. Habe ich auch sehr gefreut.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.